Im ersten Teil vor 2 Wochen habe ich mit Tom Karenfort gesprochen. Tom Karenfort ist der Markenchef beim Designglashersteller Ritzenhoff. Tom ist ein guter Freund von mir und vielleicht zur Erinnerung nochmal, wir haben über die Zeit bei Springer und Jacobi gesprochen, der Kreativagentur. Und im zweiten Teil wird es jetzt mehr um die Selbstständigkeit gehen und seine heutige Tätigkeit. Und damit herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes und das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für einen radikalen Wandel in der Gesellschaft engagieren und für eine Wirtschaft mit Sinn. Wie schwierig seine Zeit als Freelancer war, was es mit Anspas Shelter auf sich hat und wie er in der kreativen Diaspora zu seinem jetzigen Job gekommen ist, das verrät uns Tom im zweiten Teil des Interviews bei 3,5. Das Gespräch haben wir vor dem Lockdown aufgezeichnet.
Wie ist der Name Anspas Shelter überhaupt entstanden?
Ich glaube, das ist insgesamt für Gründer, Designer, von Architekten weiß ich, es ist unglaublich schwer, als Architekt, habe ich auch gelesen, für sich selber ein Haus zu bauen. Und das ist bei Designern auch, wir haben ja, obwohl wir jetzt sehr reingearbeitet in diesen ganzen Bereich Markentechnik und Werbung, sind wir ja von unserer Herkunft beide Markendesigner gewesen und es ist unglaublich schwer gefallen, für sich selber Designs, was den eigenen Ansprüchen gerecht wird, zu entwickeln. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, besser gewesen, sich einen Top, wenn man die Kohle hat, sich einen guten Designer zu holen, den man schätzt, und ihm diesen Job zu übertragen. Also vergleichen mit Architekten, die dann auch, also mir fällt der Name nicht ein, aber es war auch ein renommierter Architekt, der dann auch sein Eigenheim nicht selber kreiert hat, weil du siehst immer die Fehler. Mhm. Du siehst immer deine eigenen Fehler. Ne? Das kotzt sich irgendwann an, wenn du weißt, welche Fehler du gemacht hast, und du siehst sie dann immer. Ich glaube, das kann man aber gut verzeihen, wenn es jemand anders für dich gemacht hat, dann überstrahlt sein Name. Ne? Und sagt, ah, ist ein Fehler vielleicht nicht optimal, aber es ist ja von ihm oder so. Ne? Ich fühle mich. Ne? Dann wurde beim Namen, was auch sehr schwer, was zu einen Namen zu haben, einen kreativen Namen, ja, der unseren Ansprüchen genügte. Ich war nachts, ganz spät nachts noch, in frühen Morgenstunden irgendwie unterwegs auf gesonderten Bereich von Wikipedia. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, das war so eine Art, ich weiß nicht, unnützes Wissen oder so. Ich weiß gar nicht, der hatte so einen Eigennamen, komme ich jetzt aber nicht drauf, wo wirklich so ganz seltsame Artikel gehortet waren. Über ganz unsinnige Sachen, so ein Blob, irgendwie so ein Geräusch, was so 3 Kilometer, hunderte von Kilometern über unterm Ozean, so ein unheimliches Geräusch, was von verschiedenen Stationen aufgefangen wurde. Solche Artikel waren dann da drin, der Blob oder so. Ne? Total spannend. Also bist da wirklich drin versunken in diesen wirren, seltsamen, komischen Artikeln, die da Wikipedia gehortet hatte. Und einer von diesen Artikeln war überschrieben, Anspas Shelter. So, keine Ahnung, was das bedeutet. Einfach kurz reingeguckt, was war das? Und als ich es gelesen hatte, ist mir klar geworden, das ist die perfekte Metapher für das, was wir wollen. Und es hat den Hintergrund Anspas Shelter. Es gibt die nördlichste Inselchen auf den Shetland-Inseln im Norden Großbritanniens. Das ist die Insel Anst. Und wir waren ja auch später da. Das ist nichts. Das ist wunderschön, aber es ist nichts da. Kleine Dörfchen, ein paar Shetland-Ponys, ein paar Schafe. Wachsen auch noch nicht mal Bäume wegen dem schroffen Wind. Das ist nichts. Bis auf diese Bushaltestelle, Anspas Shelter, wo wir sagen würden, dass es gibt, und das deswegen hat sich der Kreis geschlossen. Ich habe nur gedacht, was für eine geniale Idee. Das ist nichts Besonderes. Es ist nach wie vor ein Busstellenhäuschen gewesen, aber die Anwohner hatten nicht aus Marketinggründen, sondern einfach, weil sie Lust hatten, weil sie es einfach eine schöne Idee fanden, haben die ein bisschen ausgestattet, diese Bushaltestelle, mit ein paar Bücher reingeräumt. Ich weiß nicht, ein Computerstand drin, ich glaube, bestimmt nicht funktioniert, ein Teppich, kleines Lichtdeckchen, ein paar Bilder da reingehängt. Und dann wurde diese Bushaltestelle, diese möblierte Bushaltestelle, positioniert durch irgendeine Zeitung oder so, als die luxuriöseste Bushaltestelle des Vereinigten Königreichs.
Ach, Wahnsinn.
Nur durch diesen Titel, und das ist wirklich, und du weißt es auch, das ist eine Positionierung, die diese Bushaltestelle jetzt bekommen hat, ne? Eine einzigartige Positionierung, ist plötzlich rausgestochen von den 3 Milliarden Bushaltestellen, auf denen wir eigentlich jeden Tag vorbeifahren, ohne noch ein zweites Mal hinzugucken. Genau das Gleiche, was ja Marken auch machen. Ne? Ich positioniere eine Marke aus dem grauen Feld heraus, ne? Und in der Sekunde bekommt sie, wie bei Herr der Ringe, kriegt sie den Strahl des Auges, ne? Man erfasst sie. in der menschlichen Wahrnehmung. Ich speichere sie ab, sie steht plötzlich für irgendetwas und sie differenziert sich plötzlich von allen grauen anderen Bushaltestellen der Welt. Nur weil da jemand sie betitelt hat als die luxuriöse Bushaltestelle und weil ein paar Bücher drin stehen. Mhm. Genau, Markentechnik, exakt. Das Gleiche, was wir jeden Tag auch machen, um andere Marken auch aus der Masse rauszuziehen, eine Bedeutung zuzumessen und interessant zu machen für Kunden. Und diese Bushaltestelle, da mussten die Leute sogar in der Insel einen Kreisverkehr vorbauen, wegen den Touristenbussen. Na, das ist das Highlight dieser ganzen Insel.
Ne? Ihr wart später selber da, ne?
Wir waren da, hingeflogen. Es ist ein Mordstortur, von Hamburg dahin zu kommen. Ich habe Flugangst. War dann aber so müde, weil ich mir so einen Stress gemacht hatte, dass ich fast immer nur geschlafen habe. Also ich 2 Tage fast wach war, weil ich Angst hatte zu fliegen, weil ich dann so müde und es war ein toller Ort. Wir waren da und es ist genauso wie Wörter gewesen. Es ist ein Bushaltestellenhäuschen mit ein paar alten Büchern drin und ein schöner Ort. Aber was sie besonders gemacht hat, war die Positionierung als die luxuriöseste, ne? Bushaltestelle. Und das war das ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor dieser Insel gewesen. Nicht bewusst, es war nicht bewusst gesteuert von den Menschen. Jetzt inzwischen schon, klar, die haben auch jetzt Inselmarketing für sich entdeckt, aber nicht von den Leuten, die es dazu gemacht haben. Aber
schön. Aber es ist auch irgendwie sehr interessant, ne? Wer das bestimmt, dass das dann wirklich zur Marke wird. Das waren ja offenbar nicht die Menschen, die dort gewohnt haben oder die verantwortlich dafür gewesen wären, jetzt machen wir eine Marke, sondern es sind Menschen, das ist einfach aus sich heraus irgendwie erwachsen. Und dann sind Menschen dahin geflogen und haben sich das angefangen und es zur Marke gemacht. So.
Highlight.
Ja,
Highlight. So, wie die, was weiß ich, die Felsen von Dover oder sowas, ist halt das luxuriöseste Bushaltestellenhäuschen im Vereinigten Königreich. Und in der Sekunde wurde diese mit minimalem Invest, das ist ja nur ein einfaches Häuschen mit Equipment, sagen wir, das war alles gebraucht, unter 100 Euro oder so, zum Wirtschaftsfaktor. Aber nicht das Equipment hat es dazu gemacht, sondern diese Zeitungsartikel, der Bericht über diese Busstellen, über diese Bushaltestelle mit dem Titel, die luxuriöseste. Mhm. Also das hat es dann gehighlightet. Das
ist eine klassische Nummer-1-Position. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit, Hans-Bas Schelter mit Daniel zusammen, was war so das, was du da mitgenommen hast?
Ein 360-Grad-Blick, weil wir hatten ja bis zu dem Zeitpunkt sehr spezielle Funktionen in einem sehr funktionierenden Agenturgefüge im Bereich Kreation und war plötzlich, ohne das gelernt zu haben, ohne da eine Ausbildung oder mal ein paar Gehversuche vorher machen zu dürfen können, in der 360-Grad-Rolle, wo man Akquise machen muss, wo man Kundengespräche führen muss, wo man verhandeln muss, wo man Einschätzung bekommen muss über den Wert seiner Leistung. Alles Sachen, wo man sich vorher, wir waren Profis in dem, was wir gemacht haben, in dieser speziellen Funktion, aber nicht unerfahren in dem Drumherum. Was essentiell notwendig ist, damit eine Agentur lebensfähig ist. Also das sind ganz simple Fragen. Was ist eine Beratung wert? Was ist eine Markendesignentwicklung wert? Welchen Preis, welche Summe sollen wir eine Stunde Arbeitszeit von uns umhängen? Bis zuletzt, ist das überhaupt der richtige Ansatz, einer Stunde einen Wert umzuhängen oder geht es vielmehr darum, der Leistung einen Wert umzuhängen? Bis zum Ende noch Diskussionen drüber. Überhaupt Kunden mal kennenzulernen. In großen Agenturen ist es eher selten aus der Präsentation, dass man sie sieht. Also diese Verhandlungen war dann für uns Blackbox, wie man die eigentlich ködert, wie man die bekommt, wie man die überzeugt, wie man die pflegt. Da hat man ganz viele Fehler gemacht in der Selbstständigkeit. Bittere Fehler, weil man kein doppeltes Netz hat. Also ich glaube, in Deutschland ist es immer noch angenehm, sich selbstständig zu machen als in anderen Ländern. Aber trotzdem, du weißt die ganze Zeit, du musst die Miete zahlen, du musst Essen kaufen. Es gibt viele Fixkosten, die man tragen muss. Und es gibt Kunden oder Leute, die man jetzt auch kennenlernt, wo man sagt, für die Leute möchte ich gar nicht arbeiten. Das ist ganz schlimm. Also wenn ich weiß, ich muss jetzt für den arbeiten. Ich habe jetzt nicht die schöne Wahl, die stehen jetzt hier in die Schlange. Hamburg ist eine ganz hohe Agenturdichte. Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, München. Also es ist ein hartes Pflaster, gute Lehrjahre, sich da selbstständig zu machen. Und man muss dann für einige Kunden oder auch für Branchen arbeiten, wo du jetzt sagst, also ist jetzt nicht Heckler und Koch oder so gewesen, aber es sind ja Branchen, die interessieren dich einfach weniger.
Was war das Bitterste, was ihr so erlebt habt?
Ganz, war nichts mit Kunden. Also doch, wir hatten ein Kundenerlebnis ganz am Anfang, ein Kunde, der nicht gezahlt hat. Mhm. Wir waren noch unerfahren, das war ganz zu Beginn, wir hatten noch keine Verträge, wir haben nachher auch Anwälte, Kanzleien gehabt, sozusagen, die auch für uns Verträge verhandelt haben oder entwickelt haben. Nachher hat man so einen Prozess auch entwickelt, wie so es abzulaufen hat, dass man nicht anfängt mit der Arbeit. So ganz, ganz einfache Geschichten, die man aber nicht weiß am Anfang, wenn man selbstständig macht. Nicht anfangen mit der Arbeit, auch wenn man Enthusiasmus spürt für den Kunden, bevor nicht alles unterschrieben ist, bevor nicht ein Rahmenvertrag und so. Und das war der erste Kunde, der war noch komplett gefixt von dem, was er macht, was er vorhat. Er war ein Startup, man ist drin, man entwickelt was. Man hat sich darauf vertraut, aus Wort, dass man zahlt, wenn alles, ne, wenn alles abgeliefert ist und der Kunde hat nicht gezahlt. Und das ist gerade am Anfang vom Startup, ne, wo man natürlich das ist ein Investment, man, wenn du für ihn arbeitest, kann ich nicht für andere arbeiten. Das ist ein Loch in der Kasse und natürlich am Anfang ganz viele Ausgaben, die auf einen zukommen. Und wenn dann ein Kunde dir die lange Nase zeigt, ne, und nicht zahlt, so, wenn Sachen noch nicht genau definiert sind, er hat ein bisschen gezahlt, aber ein Großteil wurde nicht vergütet. Mhm. Das ist ganz, ganz, ganz bitteres Erlebnis gewesen für mich. Mhm. Aber direkt daraus gelernt, gut, dass es am Anfang passiert ist, ganz am Anfang, weil da sind wir sehr akribisch gewesen, sofort daraus gelernt, sofort gesagt, lass uns das nicht nochmal schauen, wie können wir es zukünftig vermeiden, sofort die Fehler umgelegt in den Prozess. Ganz gut vielleicht, dass es am Anfang passiert ist, dass man dann direkt am Anfang richtig ins kalte Wasser fällt und beziehungsweise da auf den Boden fällt, ohne Wasser, dass dann sofort bei zwei Projekt 2, 3, 4, 5 ganz viel professioneller dann läuft. Mhm.
Jetzt hattet ihr ja viele, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, als wir uns am Anfang kennengelernt hatten, weil ich die Phase so spannend fand, sind ja sehr skurrile Sachen auch in der Zeit passiert, Thema Einbruch zum Beispiel.
Tja, wir waren in einer schönen Straße in Hamburg, also relativ nah beim Zentrum, mit wunderschönen großen IMAX. Und wir wollten viel Transparenz nach außen, in die Nachbarschaft, in die Umgebung signalisieren, hatten ein großes Fenster, wo man wunderschön reingucken konnte und die Aussicht auf diese IMAX genießen konnte von außen. Und in der Zeit, wo wir dann selbstständig waren, wurden die Eimer komplett geklaut, komplett abgeräumt. So. Dann wurde ein Teil von unserem erwirtschafteten Gewinn im ersten Jahr umgelegt in Alarmtechnik. Wir waren am Ende des ersten Jahres dann Experten für man lacht jetzt, aber da hast du uns nie mit beschäftigt vorher. Es gibt da verschiedene Sicherheitsstufen für Glas, für Gitter, passiv-aktive Anlagen, viele Dienstleister, die sich dann bei dir vorstellen, ne, die ein Geschäft wittern und du weißt gar nicht, was verkaufen die jetzt eigentlich für eine Anlage, bringt das was? Im Grunde genommen, das ist mein gesammeltes Halbwissen, es bringt gar nichts, wenn du kannst es den Einbrechern so schwer wie möglich machen, es gab irgendwie so 3, 4, 5 Minuten, wenn sie es bis dahin nicht geschafft haben, die Beute zu bekommen, war es das, aber diese Zeit ist, habe ich so verstanden, Freiraum für Einbrecher. In der Zeit ist keine Polizei da, wenn zufällig nicht gerade eine Streife um die Ecke steht. Alarmanlagen ist sehr deutsch, die müssen ab einer gewissen Zeit ausgeschaltet werden wegen Lärmschutz. Das ist auch eigentlich lustig.
Das ist sehr deutsch. Ne?
Das ist sehr deutsch, wo ich sage, verdammt nochmal, ich will ja, dass ihr alle wach werdet, dafür ist es ja da. Aber der Deutsche sagt, er fühlt sich gestört von der Einbruchsalarmanlage und er möchte jetzt weiter schlafen. Und das ist auch so passiert. Also als das erste Mal wurde ich nachts angerufen von meinem Agenturpartner, dass der Einbruch passiert wäre. Ich bin dann, habe mir kurz was übergestreift, bin mit dem Fahrrad kurz rübergefahren und war nicht weit von meinem Haus entfernt. Da war nirgendwo, also es war mitten in der Innenstadt von Hamburg, da brannte kaum Licht irgendwo. Also vielleicht passiert es auch öfter, aber es war kein großes Event irgendwie. Ne? Polizei war da, du hast war, glaube ich, am Anfang war es nicht versichert. So. Das sind auch Learnings, die dann kommen. Und es wurde dann später nochmal versucht einzubrechen, haben sie es dann nicht geschafft. Also in dieser kurzen Zeit. Und das ist ganz bitter in der Selbstständigkeit, wenn du, das ist nicht günstig, so Hardware. Und wenn du dann merkst, du kommst jetzt in die Gewinnzone rein, so, und jetzt kommen so Widrigkeiten von außen, wo Sachen wird, wenn du jetzt eigentlich nicht im zivilisierten, da denkst du, keine Ahnung, mit der Steuer gibt es Probleme und Kunde zahlt nicht, gibt Lieferungsverzug oder irgendwelche Regressansprüche, was weiß ich, sowas, aber das dann so ganz primitiv eigentlich, dann, wenn eine Kohle irgendwie abgezogen wird, indem jetzt eingebrochen wird, auf dem Level bist du gar nicht unterwegs. Also dann, da rechnest du gar nicht mit. Also das ist ganz bitter für ein Startup, wenn sowas dann auch noch kommt. Also es waren tolle Kunden dabei, verlässliche Kunden, wo Handschlag noch zählte, bis Einbrüche, Leute, die nicht gezahlt haben, bis halt auch Verrückte. Also da, ich erinnere mich an den noch relativ genau, ich sage den Namen nicht, also er hat sich mit Namen vorgestellt, der wollte goldene Kreuzfahrtschiffe bauen lassen in Südkorea für seine Idee aus Gold. Also ich weiß nicht, ob es echt Gold, aber das wollte er machen, das war seine Idee. Er wollte die erfolgreichsten Spielesüchtige irgendwie draufziehen, also Poker, Billard, Casino-Leute, Top-Player der Welt, die dann da zocken sollten auf hoher See. Und das ist sein Konzept, war das so ganz grob, wenn ich mich da noch ganz richtig entsinne. Das war die Idee. Und der Typ hat nicht locker gelassen. Ne? Der wurde uns damals aber von einem ehemaligen Kollegen, den ich auch schätze, ich weiß nicht, was ihn damals geritten hat. So, also der hat mir das ja auch so am Telefon erzählt. So. Und keiner, das hat ja keine 20 Sekunden gedauert, dass du so ein Bauchgefühl entwickelst, das ist ein Spinner. Ne? sag dem, ja, schönen Tag noch und halte ich damit nicht auf. Also aber dieser wertgeschätzte Kollege, der war halt keine Ahnung aus welchen Gründen davon überzeugt, dass das ein realer Kunde wäre. Das war auch nur eine Telefonstimme. Den hat er auch noch nie, das wurde alles sehr, sehr, sehr skurril, den hat er nie getroffen, der hat immer nur ihn angerufen. Das ist wieder Domian. Und ihm von seinen Visionen stundenlang erzählt, was er davor hat auf hoher See. Und dieser wertgeschätzte Kollege hat das an uns herangetragen und hat es aber mit Nachdruck uns versucht, weil er jetzt an der Phase war, dass er Markendesign auch benötigt, und zu sagen, das ist ein guter Kunde. So. Und ich habe es nicht, ich habe es ein bisschen ihm zuliebe dann gesagt, okay, ich spreche mit ihm. Und dann natürlich die Telefonnummer rausgegeben. Und das war so das Anfang vom Ende, weil dann hat er sich dann auch wöchentlich gemeldet und mir jetzt seine Vision erzählt. So, also man konnte ein Telefon auf laut machen und dann parallel arbeiten. Ich hatte auch keine Ahnung, liegt wahrscheinlich in meiner Natur, diese Höflichkeit, nicht ihm jetzt zu sagen, so, du bist ein Spinner, ruf hier nicht mehr an. Ne, das waren jetzt auch keine 3 Stunden, sondern vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Man hat dann immer versucht zu sagen, wenn da noch ein Quäntchen Wahrheit dran liegen sollte an diesem ganzen Ding, dann lassen wir uns melden, wir schicken ein Angebot. Ne? Es gibt natürlich auch eine Abschlagszahlung, eine Anzahlung und dann geht's weiter. Dann können wir mal sehen, wo es uns hinführt. Aber irgendwann hat man immer versucht, das zum Ende zu bringen. Aber das war ein Verrückter. Und das Letzte, was wir von ihm gehört hatten, das ist, dass er das Geld jetzt irgendwie auftreiben wollte und dann irgendwie nach Kuba, meine ich, Kuba oder Südamerika, meinte er, jetzt fährt, um das Geld einzutreiben. Und das war, ne, denn der Rest bleibt der Fantasie überlassen, aber das war das Letzte. da gehen viele Filmsequenzen jetzt im Kopf auf, ne, von vielen bekannten Filmen, aber das war wirklich das Letzte, was wir von ihm gehört haben. So. Und dann bis heute nie wieder was gehört. Ne?
Wahnsinn.
Sehr skurril.
Ja. Wie lange wartet ihr an Spas Shelter?
Oh, ich meine, das wären 4-5 Jahre. Also komplett ohne Support, also es haben schon selbst getragen. Gut funktioniert, wir hatten Jobs, wir hatten reale Kunden, viel B2B. Aber es war natürlich ein anderes Kundengefüge, als wir es von den großen Agenturen kannten.
Und du hast dich dann entschieden, jetzt nicht weiter in der Agenturlandschaft unterwegs zu sein, sondern hast dich dann für einen anderen Weg entschieden.
Das war so ein Zeitpunkt, wo man sagt, Agentur ist gefühlt jung, frisch, dynamisch. Und das klingt für Leute, die außerhalb der Branche sind, skurril. Aber man ist eigentlich dann schon alt Senior gewesen. Und hat man das Gefühl, ist das jetzt noch der Weg für mich, jetzt auch wieder in diese sehr junge, frische Branche zurückzukehren? Erschwert, wenn man mit einem Zirkel einen großen Kreis um Kassel zieht, wird das jeder wissen, auch in der Branche. Da ist jetzt nicht, dass wir jetzt Leuten auf den Fuß treten, aber das nichts auf dem Niveau, was man jetzt kannte. Die Top-Agenturen unten im Designbereich sind in Stuttgart irgendwie angesiedelt. Da fangen wieder gute Namen an. In der linken Seite Richtung Köln, da ploppt ab und zu was auf, Düsseldorf. Mhm. Ja. Oben im Norden ist es Hamburg, rechts ist es Berlin. Und Frankfurt habe ich unten noch vergessen, im Süden. Aber interessanterweise ist genau in der Mitte von Deutschland, also eine, ich würde es nennen, kreative Diaspora. Ich habe mir eigentlich, ich hatte jetzt gesagt, ich würde zu meiner Freundin gerne ziehen nach Kassel und habe mir alles angesehen, Tage, Nächte lang, was Google hergegeben hat in dem Bereich an Agenturen, Büros. Und es wäre immer ein Kompromiss gewesen. Ich hätte sagen müssen, okay, es ist eine Agentur zum Geld verdienen, die Miete zahlt. Aber da war nichts auf dem Niveau, wo ich hätte glücklich werden können. Und auch viele Scharlatanereien, nenne ich auch ganz bewusst so, also Agenturen, Büros, wo man weiß, wenn man ein Profi ist und sich das anschaut, dass Kunden dort, die werden bestimmt keinen Return on Investment haben, wenn sie dort, das sieht man. Man kann die Sachen ja analysieren, stellen sie ja sogar auf die Webseite, wo ich dann auch ärgerlich werde, weil solche Büros, Agenturen, wie sie sich halt nennen, ist halt kein geschützter Begriff, die führen halt definitiv dazu, dass eine ganze Branche dann auch irgendwie in Misskredit gebracht werden kann. Weil da bin ich sehr sicher, das ist wirklich kein Investment, das sind oft Ausgaben. Also, zurück zu deiner Frage, das war vielleicht auch eine kleine Hilfestellung zu sagen, weil interessant fand ich es jetzt immer, es ist gestiegen, das Interesse in den letzten Jahren. Was wäre, wenn ich auf Kundenseite wechseln würde und Sachen selber entscheiden könnte, die ich gerade als Agentur ja nur empfehlen kann? Und das wäre natürlich eine spannende Option gewesen. Also, nachdem ich eine Agentur mir auch angesehen habe im Raum Kassel und dann für mich sterbensunglücklich war, habe ich mir auch Unternehmen dann angesehen und dann bin ich beworben und dann bei Sartorius in Göttingen dann gelandet. Mhm.
Wie war der Übergang da für dich? Ich meine, du kannst jetzt nur die Agenturlandschaft, aber bei einem Unternehmen warst du, glaube ich, nie, ne?
Nein, das war das erste Mal. Mhm.
Wie hat sich das angefühlt, dass du da angefangen hast?
Ich hatte ganz, ganz früher, ich glaube, da war ich noch nicht volljährig, bei dem Unternehmen meines Vaters mal ein Praktikum gemacht. Und da sind halt Begriffe gefallen, die kannte ich außerhalb der Unternehmenswelt nicht, wie Mahlzeit. Wo Leute dir Mahlzeit sagen, das ist wirklich so Stromberg. Piefig, Agenturen sind ja sehr hip, auch eingerichtet, kein Wert auf gutes Design. Ne? Man möchte, dass die jungen Leute so ein Teil des Konzeptes sich wohlfühlen, das cool finden.
Eine kleine Bubble, ne?
Ja, Agenturkühlschrank von Innendesignern gestaltet, da gibt es ja tolle Sachen. Das ist alles dort nicht gewesen, was ich jetzt da getroffen habe. Das war noch das alte Werk von Sartorius, wo ich noch kurz dann also am Originalstandort gearbeitet habe. Und das war richtig runtergerockt, piefig, war mir aber nicht wichtig. Also das war, habe ich halt mitgenommen. So, das war ich auch neugierig irgendwie drauf. Also alte Menschen auch kennengelernt. ja, klingt komisch, aber es gibt ja in Agenturen keine alten Menschen, keine alten Werber. In Hamburg hat man gesagt, die machen irgendwann dann eine Imbissbude auf. Ne? Also es ist ein Märchen in Hamburg, dass viele Imbissbuden in Hamburg sind wohl, ich kenne auch zwei, drei, wo es wirklich so ist, sind alte Werber. Ne?
Ehrlich?
Ja, es ist auch sehr gute, sehr gute Imbissbuden. Ne? Gab es aber auch schon ein Diplom-Abschlussprojekt, wo sich auch jemand mal hier in der FH Aachen auch mit dem Gedanken befasst hat, wo verschwinden die alten Werbe- und Designer eigentlich hin? Wo sind die? Ne? Was machen die heute? Ne? Heiratet nicht jeder reich ein? Ne? Also, oder macht eine Imbissbude mit dem Rest? Ne? Burnout gehen ein paar weg dann, ne? Aber ist ja noch eine größere Anzahl. Wo sind die? Ne? Mhm. Weg. Ne? Ist wie, es gibt kein Bielefeld. Ne? wo sind die alten Werbe? Ne?
Und du bist dann bei Sartorius gelandet. Und da war letztlich da, wo wir uns dann getroffen haben.
Da haben wir uns dann auch getroffen, zeitlich versetzt ein bisschen. Mhm. Ja. Das ist auch von der Arbeitsweise, also die Agenturen, die ich kennengelernt habe, oder auch mein eigenes Büro, wir sind ja sehr auf Wirksamkeit ausgewiesen. Ich brauche keine gute Agentur, keine große Agentur, wenn ich keine Ziele habe, keine Effizienz erfülle für einen Kunden. Das sind ja Ziele, die gesetzt werden, die werden erfüllt mit 120% Drive und dann geht's weiter. Und das war jetzt neu, das war allgemeiner, ich spreche jetzt nur von Sartorius, das war dann für mich neu, dass ich dann Prozess halt, also es zieht sich halt sehr lange.
Mhm.
So. Also Mahlzeit, diese Stromberg, Klischees, die haben mir nichts ausgemacht. Auch alte Kollegen haben mir nichts ausgemacht. Aber diese teilweise sinnlose Sachhaftigkeit des Arbeitens und diese Trägheit der Prozesse, das war ich nicht gewöhnt, so bin ich nicht. Und wenn man jetzt zu bestimmten Themen Vorschläge gemacht hat, dann wird sich zusammengesetzt, man sucht sich aus, man analysiert die Pros und Cons und schaut, ne, was hat gepasst, was nicht gepasst, was können wir verbessern und dass man schnell und effizient zum Ziel kommt, einen Abschluss hat. Ne? Mhm. Eine Werbekampagne, die effizient ist, die muss nicht über 3-4 Jahre entwickelt werden. Ne? Die wird mit guten Leuten exakt durchgeplant, man hat schnelle Ergebnisse. Und dann ist er irgendwann on air draußen und geht zum nächsten über.
Mhm.
Und das wird gemessen. Es geht klar natürlich um Return on Investment, aber es geht um eine Wirksamkeit. Es wird keine Zeit vertrödelt, jedenfalls nicht meistens.
Mhm.
Und dass diese Strukturen oder dieses Denken, ein Unternehmen wird jetzt widersprechen, natürlich, ein Unternehmenssprecher wird jetzt sagen, das ist Quatsch. Ne? Aber es ist deutlich anders als, ich vergleiche jetzt nur diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit den Erfahrungen in der Agenturlandschaft. Mhm. Das ist sehr viel agiler, sehr viel schneller, sehr viel, ne, sehr viel mehr Drive, sehr viel schneller auf Effizienz ausgerichtet. Diese harten Strukturen auch, ne, feste Arbeitszeiten, Zeit wird protokolliert, wann man da ist, ne,
mhm.
ist ein schönes Tool. Also das finde ich gut, dass man es auch mal erfasst wird, wie viel Zeit man eigentlich irgendwo dran arbeitet. Das finde ich gut. Aber dieses Korsett dahinter, das ist mir schwer gefallen.
Mhm. Jetzt bist du dann bei Sartorius gewesen und hast dann dich aber irgendwann entschlossen, da wegzugehen. Was war da der Hauptgrund?
Die Wirksamkeit. Das war wirklich, ich war es gewohnt und ziehe da auch einen Großteil von meiner Energiekraft irgendwie da raus und Zufriedenheit, wenn ich merke, ich kann was bewegen. Ich bin jetzt durch meine Station so erzogen worden. Ich liebe das auch. Ich will auch. Ich sehe es jetzt nicht nur als 9-to-5-Job, wo ich dann eine Zeit runterreiße und dann irgendwann in Rente gehe. Also das ist Persönlichkeitsgeschichte. Da sind andere Menschen ganz unterschiedlich. Interessanterweise habe ich bei Sartorius auch viele Menschen kennengelernt, die da Blutsgeschwister sein könnten, die Ehrgeiz nicht mit dem Ehrgeiz nach bestimmten Positionen verwechseln, sondern mit Ehrgeiz etwas zu reißen, etwas zu bewegen. Und diese Menschen brauchen, wie ich auch, brauchen einen Wirt, der das zulässt. Ob das jetzt Adidas ist, Audi, das ist vollkommen egal. Eine Imbissbude, also wenn sie den Gehalt gezahlt an der Ecke, es geht einfach darum, dass es eine Geisteshaltung, ne, die ist komplett entkoppelt von diesem Ehrgeiz auf Jobs oder Positionen. Und wenn du diese Wirksamkeit aber nicht hast, wenn du nicht bekommst, und das Gefühl, dann wird dein Leben irgendwie sinnlos. Du machst dann bist du es und dann ist es ein Beamtenjob. Dann macht man irgendwas, wenn ich nicht sehe, dass sich irgendwas tut, dass sich irgendwas bewegt, dass sich konkret was abbildet irgendwo, dann ist das für mich eine hohle, sinnlose, leere Beschäftigung.
Mhm.
Und an diesem Punkt war ich und genau in diese Leere, die ich dann gefühlt habe, merkte das komplett konträr zu dem, wie ich sozusagen trainiert, aufgewachsen, erzogen wurde, das passt nicht mehr. Und dann kam Rützenhoff jetzt ins Spiel.
Mhm. Da bist du jetzt seit diesem Jahr
frisch.
Als Head of Branding und Communication die erste Führungsrolle.
Ja, nicht ganz. Ich war ja auch bei Agenturen, hatte ich auch Teams.
Mhm.
Und auch in der Selbstständigkeit war es dann auch, dass man immer komplette Teams oder andere Leute dann geführt hat für Projekte. Aber es ist jetzt ein größeres Team gewesen. Auch wieder sehr, sehr spannend, weil das ist jetzt ein Team, was man schon fertig geschnürt bekommt als Komplettpaket. So viel Spaß. Das ist jetzt das Team. Aber ich bin gerade noch in der Einarbeitungsphase. Und auch da ist es so, dass Rützenhoff eine Kultur hatte, die jetzt über Jahre geprägt wurde. Ich aber einen komplett anderen Hintergrund habe, wie ich geprägt wurde. So. Und das war unter anderem wahrscheinlich auch der Grund, warum ich ja auch eingestellt wurde.
Mhm. Wie stellt sich das für dich dar, diesen Weg da jetzt in das Unternehmen reinzubekommen?
Ist erstmal für mich jetzt nicht so neu. Also ich bin, bei mir geht es ja so auf die 40 zu, aber der Prozess ist der gleiche, weil ich den jetzt, ich sage nicht hundertfach, nur vom Gefühl hundertfach erlebt habe. Wenn du für Banken arbeitest, hast du eine riesen Lernkurve. Einer der ersten Kunden war ja Deutsche Bank DWS, wenn du noch keine Ahnung hast von Aktien und Fonds. Auch da, um das zu verkaufen, als Werber musste ich ja reinknien. Für den Holzhandel, für Interior wie Depot, für eBay. Saturn war krass, fand ich auch eine Biopharma, ist noch komplex, fand ich. Noch komplexer als andere Branchen. Aber du hast halt immer, damit du einen guten Job machen musst, hast du immer, ich kenne es ja gar nicht anders in meinem Berufsleben, am Anfang eine ganz harte Lernkurve, wo du dich reinknien musst. Ein paar Sachen kriegst du auch irgendwie nach einer Zeit raus, sind immer gleich, ähnlich. Ne? Kundenneeds analysieren, was sind die Needs von den Kunden, bla bla. Du hast halt immer dieses Raster, mit dem du vorgehst. Wenn du das weißt, kannst du einen guten Job machen. Aber dieses Reinknien am Anfang, es gibt in jeder Branche immer noch so Geheimnisse, die sich immer noch so, die so ein bisschen spezieller sind. Das heißt, auch jetzt Rützenhoff ist Glas, ist etwas leichter für mich, wie Lernkurve als Biopharma. Aber auch da, auch wenn du ein bisschen tiefer gehst, auch da komplex. Aber nicht so wie Biopharma, es ist begreifbarer. So. Und das gefällt mir auch gut.
Mhm. So. Was hast du mit der Marke noch vor?
Das ist jetzt, das wird es jetzt verkürzt wiedergeben, weil es ist schon das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Playern. Rützenhoff hat jetzt einen guten neuen CEO bekommen, mit dem Swarovski-Hintergrund, den ich sehr schätze. Muss ich das sagen? Probezeit. Nein, aber ich wäre nicht gewechselt, wenn ich habe ihn beim Kennenlerngespräch auch, wir haben uns gut unterhalten. Ich wäre nie im Leben gewechselt, wenn ich keinen guten Eindruck von ihm gehabt hätte vor Ort. Er ist wichtig für mich, das habe ich auch mitgenommen aus den vorhergehenden Stationen. Ein CEO, der gegen dich arbeitet oder eine andere Blickrichtung blickt, eine andere Vision hat, ist tödlich. Also das ist wichtig, das habe ich jetzt in meinem Leben ist einfach mitgenommen, dass wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Entscheider sich zu treffen und sich auszutauschen über einen gemeinsamen Blickwinkel, Vision. Und das hat sehr gut gepasst, also richtig gut. Sonst wäre ich, wie gesagt, nicht gewechselt. Aber gleichzeitig würde ich sagen, es ist nicht, was ich mit der Marke vorhabe. Er hat auch einen massiven, sehr fundierten Marketing-Hintergrund, was er vor allem vorhat. Und ich sehe mich dann eher als Dienstleister, ihn zu supporten mit dem, was ich kann. Aber wir gucken dann in eine gemeinsame Richtung. Also was wir mit der Marke vorhaben, ja. Wäre spannender. Mhm. Aber es klingt auch irgendwie übel für die Mitarbeiter, was das klingt, was wir vorhaben, das klingt wie Verrückte, die irgendwo wirre Visionen entwickeln. Also mittelständisches Unternehmen, diplomatisch gesagt, ist in den letzten Jahren nicht optimal geführt worden, ist unter seinen Potenzialen weit zurückgeblieben, die ich jetzt sehen würde. Also da habe ich genug Drive und mein Chef auch. Und zu sagen, es ist eine riesige B2B-Sparte, die man von außen nicht kennt. Also der Großteil des Gewinns machen wir im B2B-Geschäft, dass wir die Leute mit Rützenhoff assoziieren, die bunten Gläser. Das ist ein kleinerer Teil eigentlich. Aber es ist eine Erfolgsformel von diesem kleineren Teil ist immer noch Kunst auf Glas. Glas, ne? Trinkglas, Menschen müssen trinken und Menschen lieben immer tolle, schöne Sachen. Das ist eine Erfolgsformel. Ein ganz einfaches Kernkonzept, was in den letzten Jahren meines Erachtens überhaupt nicht verstanden wurde. Du musst natürlich auch zeitgemäß interpretieren. Nützt nichts an alten Konzepten aus dem letzten Jahrhundert, von 92, 93, wo dieser Weg begonnen hat, festzuhalten. Natürlich muss man Reason Short haben es immer so formuliert, du bist verpflichtet als Marke, dich ständig selber anzugreifen. Gillette ist nicht beim einen Klingenrasierer stehen geblieben. Ne? Mhm. Es gibt den 3, 4, 5 Klingenrasierer. Sie greifen sich ja immer selber an, damit sie immer vorne mitspielen können.
Und das bevor es andere tun.
Bevor es andere tun, du musst dich immer selber angreifen. Du ist, oder der Vorstandsvorsitzende von Henkel hat es, glaube ich, auch mal formuliert, Persil bleibt Persil, weil Persil nicht Persil bleibt. Es sagt alles schon aus. Das heißt, du darfst nie an alten, du musst einmal analysieren, was sind die Erfolgsfaktoren, das Erfolgs, die Mechanik dahinter, und musst die immer wieder anpassen auf den Zeitgeist. Gerade bei so einer Marke, die jetzt noch stärker als das Biopharma im Zeitgeist unterliegt, jetzt klares Design. Und das wurde nicht gemacht, das ist ein Fehler. In der Kombination mit anderen kann das auch schnell tödlich werden für eine Marke. Da kann auch eine Marke, die 92 durch eine schöne Idee entstanden ist, die damals ein Milchglas entwickelt, das war damals Hot Shit, Kunst auf Glas zu beprinten mit irgendetwas, als Kunstwerk zu sehen. Also im Grunde das gleiche Prinzip wie Swatch oder Lumas, die Galerie. Kunst auf einem speziellen Träger, nämlich einem Glas, für relativ übersichtliches Geld vielen Menschen zugänglich zu machen. Mhm. Das ist ein schönes Konzept, aber ich glaube, dass der Kern nicht genug analysiert wurde. Das ist eigentlich das Erfolgskonzept dieser Marke, das Geheimnis, die Mechanik, die den Kern bildet und einfach gesagt hat, das war da, was damals 92 ein Erfolgsding war, das führen wir jetzt einfach so weiter. Also gemäß dem Gillette ein Klingenrasierer, dann wäre Gillette wahrscheinlich schon lange tot gegen Wilkinson und andere. Und man muss gar nicht jetzt diese Marke sagen, ich muss sie jetzt neu erfinden, weil das Geheimnis, dieser Kern, die DNA ist abgespeichert in dem Ding. Was die Aufgabe ist, ist auch kein Geheimnis. Das ist natürlich jetzt einfach diesen Kern. Das wurde jetzt gemacht in den letzten Monaten. Einmal zu analysieren, zu benennen und den jetzt wieder nach dem sich selber anzugreifen, zu challengen heute, in die Jetztzeit zu transportieren. So, das ist ein Riesensprung. Und ich wäre nicht zu dieser Marke gewechselt, wenn ich das nicht sehen würde und nicht fest dran glauben würde, dass das natürlich, wie bei jeder anderen Marke, für mich jetzt nicht so eine Überraschung, natürlich wieder wachküssen kann. Mhm.
Woher ziehst du deine Inspiration, wenn du jetzt kreative Themen angehst?
Boah, super schwere Frage, weil man das immer gefragt wird, wenn man in der Werbung gearbeitet hat, nirgendwoher. Also ich habe da nichts, es gibt kein Geheimnis, es gibt nichts, keine geheimen Blogs oder irgendwelche Bücher. Es helfen, worüber wir eingangs gesprochen haben, es helfen, diese Mechaniken, Kreativmechaniken zu wissen. Das hilft, um auf Ideen zu kommen, aber andere sagen, da gibt es immer so, ich gehe auf Ausstellung oder ich gehe auf eine Ausstellung. Ich finde, Museen öden mich echt an. Also es fühlt mich immer unwohl in diesen weißen Palästen, ne? Immer so weiter, ich darf nichts anfassen und so. Also es gibt's wirklich nichts. Also
wie kommst du da auf Ideen?
Ein Stück weit ist es Arbeit einfach. Also du musst dich wirklich hinsetzen und du hast dann zwischendurch einfach Denkblockaden. Ich würde jetzt nicht sagen, Alkohol hilft. Aber so was Harald Junge damals auch gesagt hat, was hat er gesagt? Irgendwie was höchste Glücksmomente irgendwie bedeuten. Ne? Keine Termine, leicht einsitzen. Also dieses ganz leichte, nicht betrunken sein, nur dieses ganz leichte Enthemmte. Ne? Ich kann natürlich bei der Arbeit keinen Alkohol trinken, obwohl die Gläser stehen ja da. Und wir haben natürlich auch wegen Shooting-Material, wir haben die guten Whisky, die stehen ja da auch da rum, weil wir dürfen ja nichts trinken, ich muss mit dem Auto fahren auch. Aber es würde tatsächlich ein bisschen Entspannung oder so, hilft auf jeden Fall, sich fallen zu lassen, ein bisschen lockerer zu werden bei Konzepten. So ein Gin Tonic oder so, das ist eigentlich ganz gut, um ein bisschen sich von diesem Druck auch zu lösen, die Konzepte entwickeln zu lassen. Und dann ist man auch ein bisschen lockerer und man nutzt diese Kreativmechaniken, kommt man von A nach B und plötzlich, oh Wunder, zack, ist man bei etwas, aber es ist immer mehr Arbeit als Vergnügen. Du hast manchmal das Gefühl, da hilft die Ausbildung, der Hintergrund zu sagen, ich weiß, da steckt was drin, ich habe einen Gedanken, da steckt was drin, aber er ist noch nicht rund, er ist noch nicht sauber entwickelt, also immer wieder von vorne neu rangehen. Funktioniert dieser Gedanke für das Konzept? 180 Grad drehen aus Sicht des Kunden. Versteht der Kunde das? Ne? Versteht er die Kreatividee dahinter? Mhm. Bin ich zu komplex? Bin ich zu weit weg von dem, was ich eigentlich transportieren möchte? Bis hin zum Hausfront-Test. Manchmal verrennt man sich in einen Tunnel, wo man selber denkt, das ist eine fantastische Idee und keiner draußen versteht's. Wo man immer wieder Leute noch dazu holt, plötzlich verstehst du die Idee. Ne? Bis zum letzten Schritt hinten, Exekution, wo du noch immer wieder den gleichen Satz dreimal umtextest, ne? Rhythmus versucht zu finden. Es ist richtig Arbeit. Also aus meiner Sicht wirklich, ich hatte Phasen zwischendurch. Ich habe ja auch im Studium Jobs, handwerkliche Jobs, Nebentätigkeiten gemacht, wo ich mir immer wieder ab und zu gewünscht hätte, bei so Hardcore-Phasen, ich würde jetzt lieber irgendwo im Regal auch einräumen für einen Monat, um das Gehirn runterzukühlen. Um einfach ganz normal durchzuschlafen und am Freitag einen Schlusspunkt für die Woche setzen zu können, was du bei Kreativität nie machen kannst. Die klopfen auch Samstag an und sonntags und morgens beim Aufstehen und beim Autofahren, die lassen dich nicht Ruhe. Das heißt, es klingt immer so ein bisschen romantisch, ne? Wir kommen so auf deine Ideen und so dahin, aber es ist auch manchmal Fluch.
Mhm. Was bist du besonders stolz?
Ich bin immer wahnsinnig stolz auf einen Case, den man richtig abgeschlossen hat, wo du sagst, wow, das hat dein Niveau jetzt erreicht, was du, nach dem du strebst. Ein Shooting, ein Produkt, irgendwas zu entwickeln, egal aus dem Bereich, es kann auch eine Teilmenge sein, ein Logo zu entwickeln, ein komplettes Markendesign zu entwickeln, auf einem hohen Niveau eine richtig gute Kreativität. Also, es kann auch mal eine gute, muss nicht immer eine Kampagne sein, kann auch eine gute Anzeige sein oder ein Filmchen oder sowas, wo du sagst, wow, hatte ich jetzt erst vor ein paar Stunden, das ist eine Kampagne für ein besonderes Glas ist von Rützenhoff gewesen, wo ich jetzt vorhin noch was von der Agentur geschickt bekommen habe, nach einem sehr langen Arbeitsprozess über mehrere Wochen, wo ich jetzt vorhin im Büro noch mich zurückgelehnt habe, als ich jetzt den aktuellen Stand von dem Film gesehen habe, nach viel hin und her und Reibung und Kämpfen um das beste Ergebnis, wo ich jetzt mich zurücklehnen konnte und sagte, wow, super, ich komme dann auch ein bisschen zur Ruhe innerlich. Ne? Ich merke das, wow, ich habe so einen Gipfel jetzt erreicht, kann mich jetzt einmal zurücklehnen und einmal durchatmen und habe dann wirklich so einen Glücksmoment und sage, wow, ne? Mega. Ich habe ein Niveau, wo ich sage, das ist mein persönlicher Anspruch, der ändert sich auch nie. Ich weiß noch ganz am Anfang, wo Leute mir immer versucht haben einzureden, du bist jetzt gerade hier neu oder das ist jetzt ein Anspruch oder wenn du älter wirst, wirst du ruhiger. Und das ist Quatsch. Also das ist eine Persönlichkeitssache. Ich werde auch in 10 Jahren oder 20 Jahren, genau, weil dann hätte ich schon lange, ich bin jetzt 20 Jahre in dem Bereich unterwegs, dann hätte ich mich schon lange abgeschliffen und würde mich jetzt zurücklehnen und sagen, ach, ne, ich sehe schon den Ruhestand, ne, am silbernen Streif im Horizont. Ich mache jetzt mal ruhiger. Aber das ist eine Persönlichkeitssache. Das ist Quatsch. Es gibt einfach Leute, die brennen einfach für das, was sie machen. Das lasse ich mir auch nicht nehmen und so bin ich auch einfach. Und so bin ich auch in 20 Jahren gefühlt. Und, ja.
Wenn ihr das aussuchen könntest, welche Marken würdest du nochmal gerne arbeiten?
Ja, die Frage nicht von dir, aber die habe ich auch schon öfter gehört und die kann ich jetzt professionell beantworten. Und zwar vollkommen egal. Es geht überhaupt nicht um das Image dieser Marke. Es geht um den Anspruch, der dahinter steht, was man reißen kann. Es kann erwartet werden jetzt wahrscheinlich Antworten wie Apple, Nike, Adidas, irgendwelche Dinger, die wow sind. Doc Martens fand ich immer so eine starke, coole Marke. Comme des Garçons. Also Marken, die auch gerne Kante zeigen, die Profil haben, ne? Die sich reiben auch an anderen, die es nicht jedem recht machen, eine richtige Marke zu sein. Eine richtige Marke heißt, eine Marke oder andersrum formuliert, eine Marke kann es, ne, per Definition es nicht jedem recht machen. Das bedeutet, es ein Charakter, eine Charaktereigenschaft einer guten Marke anzuecken, Kante, Profil zu zeigen. Es ist lebensnotwendig. Und Marken, die das verstanden haben, die liebe ich einfach. Das ist einfach, die leben das. Ich glaube, da sind auch manchmal Leute dahinter, die haben von Markentechniker keine Ahnung. Es sind Gründer, Leute, die das am Leben halten. Die sind einfach so, von ihrer Persönlichkeit her. Die machen das, ohne ein Lehrbuch über Markentechnik in die Hand genommen zu haben. So, und die Marken, das können auch Persönlichkeiten sein. Und Persönlichkeiten sind im Grunde auch Marken. Ja, Marken, die Kante, Profil und Drive haben. Und da müsste man jetzt nämlich überlegen, welche Marken sind das jetzt noch, die in diese Definition reingehören. Weil natürlich ist das Globalziel immer Geld zu verdienen, Umsatz zu machen. So, und dann hast du, irgendwann kommt immer die Diskussion, ne? Kante, Profil zeigen versus Geld. Ne? Das ist Geld verdienen. Ist gar nicht so einfach, glaube ich.
Ja, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem Schluss. Und ich stelle meinen Gästen am Ende immer drei Fragen.
Mit der Insel? Was wollt ihr auf die Insel?
Genau, also ungefähr.
Bitte nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Ich müsste wirklich, wir bräuchten eine Pause, um dann zu überlegen. Also.
Ja, ich versuche es mal mit der ersten Frage. Warum liebst du Marken?
Jetzt müsste man eigentlich den Gong läuten und sagen, boah, das ist so eine komplexe Frage. Dann bräuchte ich jetzt ein Skribbelpapier oder einen Rechner und würde jetzt anfangen, was zu formulieren, immer weiter verdichten, umtexten, um jetzt irgendwann diese eine Antwort zu bekommen. Ich glaube, also ohne, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, für mich ist Marke ein Gesamtkunstwerk, wo alles reinkommt, was ich liebe. Gutes Markendesign, gute Markenkommunikation, gute Strategie. Und die bündelt sich wie so diese Kohle, was unter so einem Megadruck zusammengepresst wird zu so einem Diamanten. Und in der Reinform eine perfekte Marke wäre einfach ein fantastisches Gebilde für mich. Also das hätte alle Sachen in Union erfüllt, die ich toll finde. Ich liebe brillante Markenstrategie. Ja, die ist meistens auch trendschaffend brillant formuliert. Dazu gehört starkes Markendesign, prägnant, stark, nicht angepasst und natürlich auch Markenkommunikation, die spitz auf den Punkt ist. Und die perfekte Marke würde das vereinen in sich.
Zweite Frage, was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt?
Das ist ja eine Frage, die man ja nicht beantworten kann, wenn ich jetzt kein Abhörgerät da habe oder was du vermutest, was die sagen. Ich habe damals bei Sprinter Kobi, habe ich tatsächlich mal, ich glaube, viele werden das nie erfahren, was du, ich, irgendwie, was andere über sie denken. Habe ich es einmal durch Zufall erfahren. Das ist so ein, dass man einmal hinter den dicken schwarzen Vorhang blickt. Fremdbild, Eigenbild. Und zwar, das war ein Praktikant oder eine Praktikantin war das ganz am Ende, kurz am Ende ihres Praktikums. Und ihr hatte ich bei einer Aufgabenstellung geholfen und ihr auch ein bisschen was erklärt. Ich war eine sehr intensive Zeit, ich hatte kaum Zeit für sie, das fand ich, sich mit ihr stärker zu befassen. Auf jeden Fall habe ich das dann den ganzen Abend mir dann die Zeit genommen, ihr ein paar Sachen noch zu erklären, so fast auf den letzten Drücker, bevor das Praktikum zu Ende ging. Und da meinte sie in so einem kurzen Nebensatz, irgendwie, du bist doch gar nicht so eine arrogante Sau, was die anderen immer sagen. So. Und ich war so perplex in dem Moment, weil ich dachte, ich komme jetzt super aus mit allen. Aber ich war tatsächlich, glaube ich, das habe ich dann nachher auch direkt dann gefragt, mit dieser Info im Gepäck, direkt gefragt, ist das so? Ich war wirklich als Diva verschrien und als arrogante Sau. Obwohl da in dieser Agentur war ja eh so ein hoher Anspruch, aber irgendwie war wohl noch so ein Topping irgendwie. Und da war ich komplett platt. Also da habe ich mein eigenes, ich bin ganz sicher, dass ganz viele Menschen es ganz genau ähnlich geht, dass sie ihr Eigenbild haben über sich und sehr überrascht wären, was andere gespiegelt über sie sagen würden.
Die letzte Frage dann, was ist deine Lieblingsmarke aus deiner Kindheit?
Das war ja noch eine Zeit, also ich bin ja in so eine komische Markenzeit rein gewachsen. Ich kann mich noch dran erinnern. Meine Mutter hat viel selber gemacht. Also viele Marken, also wir hatten einen Nutzgarten, wo wir viel selber angebaut hatten. Meine Mutter hat viel selber auch gemacht. Das findet man natürlich irgendwie uncool, irgendwie gestrickte Pullover und so. Jeans hatten wir damals auch bei Aldi gekauft, für mich und meinen Bruder. Das war halt ein Jeans, das ist ein Produkt, also ein weiße Wäsche. Also. Und ich weiß, das war so irgendwie in den 90ern, wo das losging, im Schulbus, dass man so das Gefühl hatte, ich bin jetzt mit Marken konfrontiert. Und ich fand es nicht sympathisch. Das war kein angenehmes Aufeinandertreffen Tom versus die ersten Marken, weil das waren auch, weiß ich noch, das waren dann die, also mir ging es zu Hause nicht schlecht, wir hatten jetzt kein armes Elternhaus, aber wir waren auch nicht jetzt super reich. Aber da waren halt, was wäre ein elitäres Gymnasium, auf dem ich da war, und da waren halt viele Kinder von Ärzten und ja, was man Klischee kennt, Juristen etc. Und das waren die ersten Nike Air Max und so solche Sachen, auf die man dann gestoßen ist. Diesel, ne? Reebok, Eastpak Rucksäcke ein bisschen später. Und das waren immer die coolen. Und man hatte selbst dann irgendwann am Anfang zumindest noch so die Aldi Jeans an und wurde deswegen auch gehänselt, aufgezogen. Man hat sich dann irgendwie noch geschämt. Also war das erste Gefühl Marke irgendwas nicht Schönes, sondern was Bedrohliches. Ne? Habe ich nicht, hätte ich gerne. Ja. Aber vermutlich die Marken, die man damals dann hatte, ich glaube, das ist eine Lieblingsmarke, hatte ich ist jedenfalls nicht gerade bewusst irgendeine Marke, die man hatte. Man war eher markenneutral, glaube ich, aufgewachsen.
Hm. Tom, vielen lieben Dank. Es hat viel Spaß gemacht.
Ja.
Das war der zweite Teil vom Interview mit Tom Kahnfort, ihr Lieben. Wenn ihr mehr über die Gläser erfahren wollt, dann geht am besten auf ritzenhoff.de. Oder wenn euch mehr die Fotokunst von Tom interessiert, dann schaut mal bei tomkahnfort.com vorbei. Habt ihr Fragen an Tom oder mich, dann schreibt mir an mark@3,5.de. Ich freue mich über ganz viel Feedback, positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn ihr in 2 Wochen nochmal vorbeischauen wollt, dann würde mich das freuen. In diesem Sinne bleibt mir treu und kommt gut durch die Zeit. Ciao.